Ich bin ganz aufgeregt heute Morgen. Ja, brauche jetzt einen ihren Whisky. Warum? So Jahresanfang bewegt mich schon immer wieder. Und so die erste Predigt im neuen Jahr ist irgendwie für mich immer was Besonderes. Hat schon besonders gestartet, dass ich euch kennenlernen durfte. Die Christine hat mir geschrieben, jetzt waren sie heute Morgen da. Und da sage ich, ihr könnt eigentlich gleich da bleiben, weil in der Christusgemeinde ist gar kein Gottesdienst. Da sagt sie, doch, ich glaube schon. Und da habe ich gesagt, wenn keiner ist, dann kommt da einfach nochmal hoch. Ich finde es total stark, dass ihr als Familie da seid. Und das ist nochmal so wichtig und gut. Wir sind in Nagold als offene Tür vernetzt. Ja, wir lieben die Christusgemeinde, die Gemeinde Gottes. Passen jetzt bei der Allianz. Wir machen jetzt hier trotzdem Gottesdienst, aber es ist keine Konkurrenz, sondern ein starkes Miteinander. Und das lieben wir. Und deswegen finde ich es cool, dass ihr was macht für Mädels zwischen 9 und 12. Vielleicht findet bei uns mal wieder was statt, wo die Christusgemeinde mit dazukommt. Und ich habe den Eindruck, wir brauchen einander. Und das ist so gut, ja. Bevor das hier alles losging, vor 20 Jahren, 15 Jahren, habe ich gesagt, sind wir jetzt so eine Isolationsgemeinde oder wie sind wir vernetzt miteinander? Das war mir immer das Wichtigste. Und deswegen kommt nächsten Sonntag auch der Micha Siebeneich, unser Gemeindecoach, weil wir jemanden brauchen, der von außen auch mal reinspricht, reinguckt und kommt einfach reden mit ihm nach dem Gottesdienst. Es ist so wichtig, dass wir eingebunden und vernetzt sind und immer wieder auch ein Feedback von außen bekommen, um keinen blinden Fleck irgendwo so betriebsoffene Tür blind zu werden. Ja. Genau. Und weil ich so aufgeregt bin, bete ich noch mit mir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ja, wir haben Jeshua gesungen und wir sind hier wegen dir. Und du machst den Unterschied, Jesus. Du bist das Zentrum und das lebendige Wort, das zu uns gekommen ist. Das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns jeden Tag ein Grund bist, um aufzustehen. Dass du jeden Tag der Grund bist, um innerlich ermutigt zu sein und die Ermutigung weiterzugeben. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der schon ausgeteilt hat und auch jetzt noch austeilt und unsere Herzen heute Morgen berührt und anspricht. Und danke, dass du in meiner Schwachheit zur Vollendung kommst. Und dass du redest und jeder von dem, was mitnimmt, das du für ihn vorbereitet hast. Amen. Ja, mir war es schon wichtig für heute, einen Schwerpunkt zu setzen von dem, was ich denke, was mir auf dem Herzen liegt und auch uns als Gemeinde. Und da ist so eine gewisse Wichtigkeit dahinter, die ich empfunden habe. Und gleichzeitig ist es nichts Neues, sondern ich möchte uns was in Erinnerung rufen, das ab und zu mal immer wieder auftaucht. Und die ganz große Frage, wozu gibt es uns eigentlich als offene Tür? Also wozu gibt es überhaupt Gemeinde? Und wozu gibt es uns als Gemeinde der offenen Tür? Es ist für euch Christusgemeinde trotzdem was dabei, weil ich glaube, ihr findet euch vielleicht wieder. Und tatsächlich möchte ich uns daran erinnern, was wir vor einige Jahre hier in einem großen Gemeindeforum wie empfangen haben, wo man gesagt hat, Heiliger Geist, was ist dran? Wir haben viele Themen bewegt und dann war da die Frage, wozu gibt es uns? Und gibt es einen Satz, der das vielleicht ausdrückt? Oder gibt es, ich liebe immer so Wortfolgen, ja, die von Michael Treffpunkt Leben in Ditzingen, die haben Gott gemeinsam leben oder sowas drin. Also ich liebe das, wenn man es kurz, prägnant benennen kann, weil dann bleibt es da und man erinnert sich immer wieder daran. Dixon, wenn ich zu schnell bin, sagst du langsam, Peter. Ja, Tevi, du auch. Ich gucke euch immer wieder an, dann weiß ich, langsam. Das Übersetzungsprogramm kann kein Schwäbisch. Gell? Ja, wir haben letzten Sonntag im Brunch ein bisschen gesprochen miteinander. Und habe ihnen mal gezeigt, wie richtig Schwäbisch geht. Ja, wenn der Peter Schwäbisch schwätzt, dann versteht kein so mehr irgendetwas. Da kann auch kein Dudel oder irgendwas noch irgendetwas übersetzen. Deswegen ist es immer so eine Mischung der Sprache in der Predigt. Genau. Und wir haben das bewegt, gibt es so einen prägnanten Dreiklang oder sowas, der das ausdrückt, wozu es uns gibt. Und da haben wir eine Gebetszeit gehabt und haben gehört auf der Heilige Geist. Und dann saß da hinter dem Technikpult der Sascha, Niederland, einen oder anderen kennt ihn noch. Und dann sagt er, Gott gemeinsam repräsentieren. Und wir saßen da und haben gedacht, wow. Und ich habe innerlich gespürt, da ist was drin, weil so ein bisschen das widerspiegelt, wo ich gedacht habe, das sind auch drei Dimensionen drin. Dann haben wir uns hinterher ausgetauscht und ich weiß noch so das Wort repräsentieren. Das war so ein bisschen für den einen oder anderen holprig. Und dann haben wir uns geeinigt auf Gott gemeinsam widerspiegeln. Weil in diesem Widerspiegeln wir mit drin sind, aber wir sind wie ein Spiegel, durch den Christus sichtbar wird für die Welt. Und gleichzeitig liebe ich das Wort repräsentieren, weil Paulus sagt, ihr seid Repräsentanten, ihr seid Botschafter an meiner Stadt. Und da ist ein bisschen was Aktiveres drin, das uns mit reinnimmt. Und ich glaube, die beiden Worte miteinander drücken aus, es ist Christus, der durch uns wirkt. Wir sind wie ein Spiegel, aber wir haben auch einen Auftrag. Und ich habe gedacht, es ist gut, heute Morgen uns mit hineinzunehmen, genau in dieses Wozu. Wir machen das im Wegweiser, wenn Menschen hier neu dazukommen, sagen wir, Gott gemeinsam widerspiegeln, das ist unser Wozu, ganz kurz und knackig ausgedrückt. Und ich möchte es heute Morgen ein bisschen mit Leben füllen. Was bedeutet denn das Gott? Du kannst ja alles Mögliche reininterpretieren. Gemeinsam, was bedeutet denn das? Und das Widerspiegeln, ja mei, was ist denn das? Wie kann das täglich praktisch für uns als Gemeinde, aber auch für jeden persönlich aussehen? Und deshalb habe ich gedacht, ich mache mal so ein Bild, die offene Tür als ein Ort. Ja, was für einen Ort, wo dieser Dreiklang vorkommt. Und diese offene Tür als ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen. Die offene Tür als ein Ort, an dem Menschen Teil von seiner, von Gottes Familie werden. Und jetzt wird es spannend und es gibt heute so ein bisschen auch die Herausforderung und der Challenge, ich habe es verschieden formuliert, ihr könnt ein Wort für euch nehmen. Die offene Tür als ein Ort, an dem Menschen zugerüstet werden, um ihre Welt, in der sie leben, zu transformieren. Um ihre Welt, da wo ihr lebt, zu verändern, zu beeinflussen, einen Einfluss zu nehmen, einen Unterschied zu machen. Weiß nicht, was euch dazu sagt. Ihr habt gedacht, ich bringe mal ein paar Worte mit, weil jedem liegt irgendwas anderes. Im Englischen heißt es, to have a deep impact in their world. Und also so, weiß nicht, es gibt immer diese Deep Impact, da stürzt ein Asteroid auf die Erde und verwüstet alles. Das meinen wir nicht. Manche Christen sind auch ein Deep Impact, indem sie keine so gute Spur hinterlassen. Aber ich glaube, Jesus hat uns rausgerufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ja, einen Einfluss zu nehmen. Und ich komme nachher noch in dem dritten Punkt drauf, viel weniger hirtlich pastoral zu denken, als vielmehr apostolisch. Und dazu möchte ich uns heute einladen in dieser Predigt. Und deswegen gehen wir rein in diese drei Punkte, Gott gemeinsam widerspiegeln. Und ich finde da drin diese drei Dimensionen so wichtig. Wir schauen bildlich nach oben zu Gott. Damit geht alles los. Das ist unser Fundament. Das ist die erste Dimension, Gott, Begegnung mit ihm. Die zweite Dimension ist der Blick zueinander. Wir sind zueinander gerichtet als Gemeindefamilie. Da ermutigen wir uns, da stärken wir uns. Und dann gibt es aber diesen dritten Blick nach außen. Und es braucht alle drei. Was bedeutet das, dass ich in diese Welt gesandt bin? Was bedeutet es, wenn Jesus uns losschickt, sein Reich zu verkündigen und sichtbar werden zu lassen? Und deshalb ist es eine Einladung heute Morgen auch in den drei Dimensionen Gemeinde zu denken und zu leben miteinander. Und ich möchte uns immer wieder ermutigen und ermahnen, dass wir nicht eindimensional werden. Ja, das ist die große Gefahr. Wisst ihr, wenn nur noch Gott und nur noch Anbetung und nur noch Gott und nur noch Gott, dann haben wir hier ein Kloster als offene Tür. Ich überspitze es bewusst ein bisschen. Ja, wenn wir uns hier noch treffen und Anbetungszeit, da haben wir sonst nichts, dann haben wir irgendwann ein Kloster. Wenn wir nur noch zueinander gerichtet sind und nur noch miteinander alt werden, dann haben wir irgendwann ein Museum, wo irgendwann mal jemand reinkommt, die verstaubten Überreste hier findet, den Staub hier abwischt und sagt, wir haben alle miteinander gute Zeit gehabt, aber wenn wir nur noch miteinander sind, dann kann man uns als Museum irgendwann besuchen. Aber wenn man auch nur noch die Welt, wenn es nur noch um die Welt geht und beeinflussen geht und der Rest vergessen wir, dann laufen wir Gefahr, dass wir uns verlieren, dass wir verloren gehen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo ist unser Fundament und das Miteinander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle drei Dimensionen miteinander leben und im Blick haben. Okay, starten wir rein in diese erste Dimension, die offene Tür als ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen. alles beginnt mit einer Begegnung. Der erste Blick mit einer heutigen Frau, die erste Begegnung, der erste Kuss, unvergesslich. Also ich zumindest habe es nicht vergessen, wo das alles bei uns losging. Das ist cringe, gell? Es beginnt alles mit einer Begegnung. Unser persönliches Glaubensleben, ich weiß nicht, wo du zum ersten Mal so Gott persönlich begegnet bist und für dich entschieden hast, ich möchte an ihn glauben. Nicht nur, weil ich zur Kirche gehöre, sondern mein Herz lädt diesen Jesus ein. Und aus dieser Begegnung mit Gott leben wir auch beständig als seine Kinder. Es geht gar nicht. Wenn wir mal unsere Gottesbeziehung verlieren in verschiedene Dinge, dann fehlt die Kraft und dem Baum die Wurzeln, um die Kraft aufzusaugen. Und ich habe in der Weihnachtszeit mal die Evangelien genommen und habe mir einen Spaß draus gemacht, wo begegnen Menschen Jesus? Und auf welche Art und was war der Schwerpunkt da drin? Und das ist so interessant. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr jetzt gerade in der Bibel irgendwas machen wollt, wo begegnen Menschen Jesus und was passiert in dieser Begegnung? Das ist dramatisch. Das ist lebensverändernd. Und ich werde, weil das so viel ist, da im Laufe des Jahres eine Predigtreihe draus machen. Du kannst gar nicht mehr anders, als darüber nachzudenken, was passiert, wenn Jesus Menschen begegnet. Und jetzt nehmen wir mal die Pharisäer außen vor. Die hatten keine so gute Begegnung mit Jesus. Die haben seine Einladung nicht angenommen und er hat sie konfrontiert. Aber da, wo Menschen mit einem zerbrochenen Herzen und mit einer katastrophalen Vergangenheit und mit ihrer Ratlosigkeit Jesus begegnet sind, da gab es eine Veränderung von ihrem ganzen Leben. Und das ist das, was ich hier erleben möchte. Für mich immer wieder neu, für uns, aber auch als ein Ort, wo wir Menschen einladen, genau hier diesem Jesus zu begegnen. Und nur 2, 3 Beispiele. Die Jünger, man überliest es ja so. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon, sein Bruder Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Natürlich haben die wahrscheinlich eine Vorgeschichte, hatten eine Messias-Erwartung. Aber jetzt kommt da dieser Jesus, er tritt auf und er hat irgendwas in seiner Person an Charisma, Charakter gehabt, wo die 2 gewusst haben, ich brauche nicht mehr weitersuchen. Das ist die Person, der ich mein ganzes Leben schenke. Das war eine dramatische Lebensveränderung. Die wurde vom stinkenden Fischfischer zu Menschenfischer. Die haben zwar zwischendrin auch gestunken, die Menschen, aber sie hatten eine größere Sinnhaftigkeit, als nur ihre irdischen Netze auszuwerfen. Und ich habe so, deswegen bin ich so aufgeregt, weil ich denke, ich will es wieder sehen, Leute. Ich will sehen, dass hier in der offenen Tür Menschen Jesus findet. Und ich finde es so gut mit unseren Leitungstischen, das Thema Evangelisation und Gottesdienst steht ganz oben. Wir müssen drüber reden, wie wir die Dinge hier gestalten, damit Menschen hier nicht bloß irgendwie alt miteinander werden, sondern dass Menschen hier sich angenommen und zu Jesus eingeladen fühlen. Und deswegen werden wir nicht seicht und liberal, aber wir werden lebendig, attraktiv und machen es Menschen so einfach wie möglich, Jesus hier kennenzulernen. Und dann gab es eine Begegnung, völlig krass. Da war ein Typ, dem sein Leben war zerstört. Die Bibel schreibt, er hatte eine Legion von Dämonen. Das darfst du heute in der heutigen Zeit gar nicht mehr über Exorzismus reden, dann wirst du ja gleich verknackt. Obwohl sich halt Deutschland mit Fee und irgendwelche Fortnite und Käse beschäftigt, aber wenn du es als Christ tust, ist irgendwie auf einer anderen Bewertungsskala. So viele Menschen, die esoterik sind, beschäftigen sich genau mit dem und wissen gar nicht, auf was sie sich einlassen. Und da war ein Typ, der hatte tausende von Dämonen, der war besessen, der war nicht zu bändigen, der hat sich selber zerstört, der war völlig lebensunfähig und dem begegnet Jesus. Und dann konfrontiert Jesus das Reich Gottes mit dem Reich der Finsternis. Und das Reich der Finsternis muss weichen, es hat keine Chance. Und ich wünsche mir, dass wenn Menschen auf die Art uns hier begegnen, dass das Reich der Finsternis wirklich zerbricht. Dass Menschen wieder klar leben können. Und dieser Mann, der war hinterher fähig, der konnte zum ersten Mal leben, was Leben wirklich bedeutet. Und er wurde zu einem Städtetransformator. Jesus hat gesagt, jetzt geh hin in deine Städte. Das war so ein Gebiet, ich glaube 10 Städte waren das. Und er ging hin und hatte die Städte transformiert. ein Typ, wo die Welt gesagt hat, mit dem haben wir nichts zu tun. Dem ist Jesus begegnet. Und in der Begegnung wurde er frei. Und in der Freiheit wurde er zu einem Städtetransformator. Ich kann es nur so sagen. Und dann als letztes Beispiel, und ich hoffe, ich tease euch an, das ist so krass, wenn Jesus Menschen begegnet. Da war diese Frau an einem Jakobsbrunnen, die ihre Identität völlig verloren hat, die viele Männer hinter sich hatte, ein Leben in Scham und Grausamkeit, das sie erlebt hat. Und Jesus begegnet ihr in einer prophetischen Güte, in einem Gespräch, das sie völlig verändert hat, dass sie ihre Scham überwinden hat lassen. Die ging zurück in die Stadt, wo sie vorher alleine Wasser geholt hat. Und sie wurde zu einer Missionarin in ihrer Gegend und hat Jesus bezeugt wie niemand anders vorher. Also wenn ich eines sehe an den Begegnungen von Jesus mit Menschen, dass er aus den kaputtesten Geschichten die größten Erfolgsstorys macht, oder? Und das ist echt Jesus. Und deswegen liebe ich es, über ihn zu reden und auch heute Morgen uns zu ermutigen, die offene Tür zu einem Ort zu machen, wo wir selber immer wieder neu Gott begegnen, aber auch Menschen. Und die Frage ist ja, wie kann denn das geschehen? Also wenn man es mal auf den Gottesdienst begrenzt, dann ist es eine Lobpreis- und Anbetungszeit, wo er im Mittelpunkt steht. Wo man vielleicht mal ein Lied weniger singt und mehr Begegnungszeit einbaut, dass der Heilige Geist Menschen begegnen kann. Wenn wir auf den Namen Jesus singen, dass er spürbar und erlebbar wird. Ich glaube wirklich, dass diese Zeit den Himmel öffnet und der Heilige Geist Menschen begegnet. Und natürlich in der Predigt bin ich selber herausgefordert, wo ist das Wort, das wir verkündigen, eine Einladung, dass Menschen im Wort diesem Jesus Gott selbst begegnen. Und dann im Gebet. Und Siegfried, du kriegst wahrscheinlich zweimal von mir erwähnt. Ich habe mich mit dem Siegfried zwischen Weihnachten die Tage rum getroffen, einen guten Austausch gehabt. Und dem Siegfried liegt das Gebet für Kranke, für Heilung übernatürlich so auf dem Herzen, dass wenn er da ist, ihr nach dem Gottesdienst ihn aufsuchen könnt. Ich weiß nicht, ob du hinterstehst oder am Technikpult noch bist, aber wir wollen das etablieren, dass das Gebet nicht nur irgendwie so genuschelt wird, sondern Gebet ist ein Ort, wo Menschen Gott begegnen. Vielleicht seelsorgerlich, wenn jemand da ist und sagt, ich habe so eine große Last, ich möchte mit jemandem beten, und dann ist das Gebet ein Raum, wo Gott dir und mir begegnet. Und vor allem auch Menschen begegnet, die ich heute hier noch nicht sehe, die wir einladen, mit ihrer großen Last zu kommen und zu sagen, hier bist du richtig, weil hier ist Jesus. Er ist der Seelsorger, er ist der Befreier, er ist der Heiler, er ist alles, was es jemals braucht. Für alles ist Jesus die Antwort. Nicht ich, nicht der Martin, nicht der Andreas, nicht die Sarah, sondern Jesus ist die Antwort. Aber wisst ihr, weil er in uns lebt, ist Jesus in uns auch die Antwort. Und das ist meine Ermutigung so am Schluss von diesem ersten Punkt. Werde du für andere zu einer Begegnung mit Gott. Der Satz kommt von Bill Johnson, den habe ich mal kopiert heute Morgen gespielt. Und das ist die Einladung, wenn Christus in dir und in mir wohnt, dann ist es auch nicht auf diese Räume beschränkt, das kommt dann am dritten Punkt, aber dann werde ich und wirst du zu einer Begegnung für den anderen mit Gott. Und dann ist das Gespräch beim Kaffee, vielleicht nicht das Gespräch, wie viel Schnee, dass wir heute Morgen schieben hin müssen, sondern dann ist das Gespräch beim Kaffee eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Und da lade ich uns wirklich dazu ein. Okay, das war die erste Dimension, der erste Punkt, Gott. Die Einladung, aus der offenen Tür einen Ort zu machen, sie ist es schon, aber vielleicht noch mehr in Fokus zu kriegen, dass hier Menschen Gott, Jesus begegnen können. Ich habe vieles von dem, was ich heute gesagt habe, von Paul Mannering. Ich weiß nicht, wer den kennt. Der war vor vielen Jahren im Gospelforum und hat genau über die drei Punkte gesprochen. Und ich habe gedacht, der hat uns wozu geklaut. Mir hat es nämlich zuerst, bevor er darüber predigt hat. Aber ich fand es so gut. Und im Englischen heißt es, der zweite Punkt, to be part of a family. Das klingt so emotional. Die offene Tür als ein Ort, an dem Menschen Teil von seiner, von Gottes Familie werden können. Und Leute, wenn wir mal zurückgucken, Einsamkeit und Isolation. Ich denke mal, wann war der Corona-Käse? 2000 irgendwas. Und Trotzdem spürt man noch immer diese Kultur und was damit geschehen ist. Kein Mensch ist für Isolation geschaffen. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja? Der eine ist so ein Nähe-Typ, man sagt das so drüber, der hat so 50% Näheanteil und kann gar nicht ohne den anderen. Und dann gibt es aber eher so distanzierte Persönlichkeiten, sachlich orientierte, denen reicht vielleicht 15% Nähe. Aber ohne Nähe und ohne Beziehung geht ein Mensch kaputt, oder? Und die große Sehnsucht von jedem Menschen ist, Teil von einer sinnstiftenden Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, da haben wir als Gemeinde generell, egal wie sie heißt, die Antwort drauf. Ich glaube, dass jeder Mensch danach sucht, Teil von was Größerem zu sein. Und Jesus lädt ein, sagt, hey, werde Teil von dieser Familie. Und vielleicht ist genau das, wo wir ganz neu unseren Schwerpunkt setzen möchten, dass Menschen, die noch nicht zu Gottes Familie gehören, zu seiner Familie mit dazukommen. Weil jeder Mensch wirklich danach lechzt. Und wir lieben ja das Bild von der Gemeindefamilie, deswegen habe ich es auch hier so erwähnt. Und der Paulus schreibt genau darüber, über dieses Bild. Angelika kam vor kurzem und sagt, Mensch, im Gebet, lass uns doch auch eine Armee Gottes sein. Yes, sind wir auch, ja. Gemeinde ist auch ein lebendiger Tempel, wo jeder eingebaut ist. Da geht es dann um, jeder hat eine Begabung, wo er mit drin ist. Aber Familie bedrückt so ein bisschen den Beziehungs-, den Verbundenheitsaspekt aus. Und deswegen ist der halt morgens auch das Bild dafür. Und Paulus sagt, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Familie gibt es manchmal auch Knatsch, das gehört auch mit dazu. Gibt auch gute Momente, schwierige Momente. Und ich habe mir gedacht, was gehört denn zu einer guten Familienatmosphäre mit dazu, die wir hier leben wollten? Wenn ihr so die Predigt vorbereitet hättet dürfen und sagen, was gehört denn für mich so als Eigenschaft zu einer Familie Gottes denn mit dazu, was wär's denn? Komm, schreit mal geschwind raus. Hat jemand eine Idee? Wie wollen wir denn Gemeinde, Familie leben? So ganz praktisch. Martin? Wir stärken uns gegenseitig den Rücken. Ich wiederhole es, dass ihr daheim das auch hören könnt. Jawohl, ein Aspekt, wir stärken uns gegenseitig den Rücken. Heute Morgen auch, wir ermutigen uns. Hat noch eine Idee, wie wir... Tischgemeinschaft. Jawohl. Annahme, wir nehmen uns so an, wie wir sind. Also ich habe ein paar kurze Punkte mit dabei, wie das aussehen könnte, nicht vollständig. Ihr könntet die Liste sicherlich erweitern. Ich habe es jetzt nicht vorne als PowerPoint. Aber der erste Punkt ist, wir leben aufrichtige und authentische Beziehungen miteinander. Ich habe keinen Bock, einer Maske zu begegnen am Sonntagmorgen. Ja, Mama zieht es ja auf, weil ich vielleicht müde bin und nicht so gut drauf. Aber Leute, wenn man mal unsere Aufrichtigkeit verliert und hier irgendein Spiel treibt, dann zerbricht es irgendwann. Und Aufrichtigkeit heißt wirklich, du darfst hier so sein, wie du bist. Du bist hier angenommen mit deiner Vergangenheit, mit deinen Schwächen, mit deinem Versagen, darfst du hier sein. Und das mal auszuhalten, wenn da jemand kommt mit sowas, ist gar nicht so einfach. Aber das ist so wichtig. Und wir spielen uns hier nichts vor. Ich muss jetzt nicht mit jedem über meine tiefsten Stolpersteine in meinem Leben reden. Das brauche ich nicht hier vorne vor alle kundtun. Da hilft manchmal ein Zweiergespräch. Aber es ist so wichtig, dass wir eine Kultur haben als Gemeindefamilie, wo wir authentisch und aufrichtig zueinander sind. Und wo wir dann auch mal wahrhaftig sind, wenn sich jemand verrennt in den Käse. Ja, wenn irgendjemand mal deckt, der macht gerade was ganz Ungutes, dass wir auch einander wahrhaftig sind und sagen, glaub, wenn du da weitergehst, das endet nicht gut für dich. Ja, und das dürfen wir uns auch zugestehen, dass man im guten Sinne Tacheles mit jemand redet, wenn man spürt, der läuft auf die Straße und da kommt ein 40-Tonner angefahren und das überlebt er nicht. Und da haben wir auch eine gegenseitige Fürsorge füreinander. Ich will nicht Verantwortung sagen, das könnte immer so ein falsches, ich bin jetzt für dich verantwortlich bringen, aber eine gute Fürsorge, auch wahrhaftig und transparent zu sein, wenn man spüre, da läuft in dem seinem Leben was schief, gehört genauso mit dazu. Ja. Treue ist da in einer Familie ganz wichtig, dass man auch durch dick und dünn geht, dass wenn es mal zischt, knischt und pifft und pafft miteinander, dass man nicht sagt, ja, jetzt gehe ich halt in Christusgemeinde, die haben keine Probleme. Können wir fragen, ob es bei euch keine Probleme gibt. Ja, man nimmt seine Probleme immer mit. Und es gibt ein Gemeindeangebot, noch und nöcher, oder ihr hört eure Predigten online, da gibt es ja genug Material. Aber es auszuhalten, wenn es mal schmerzt, das gibt Reife. Das schweißt auch zusammen. Wie eine Schweißnaht von zwei Metallstücke, die reißt viel weniger wie das Ursprungsmetall. Das ist immer so. Und das ist eine Einladung dazu, auch für uns. Und ja, wir stärken einander das Vertrauen in Gott. Ich glaube, deswegen sind wir ja nicht eine natürliche Familie oder irgendein Verein. Ich bin auch im Alpenverein drin. Wir haben auch getroffen in der Schweiz dieses Jahr. Da kann ich gute Gespräche führen, aber da kann ich nicht das gegenseitige Vertrauen in Gott stärken. Ich kann vielleicht von Gott erzählen, aber ich brauche eine Gemeindefamilie, eine geistliche, wo ich gestärkt werde, mein Vertrauen in Gott zu setzen. Besonders, wenn es mal richtig, richtig herausfordernd wird. Genau. Und der letzte Abstecher zu dem Punkt ist, dass wir ein Ort sind, wo Menschen auch ihre Begabung, ihre Berufung entfalten können. Das gehört mit dazu. Ja, es bleibt nicht bei der Ermutigung stehen und bei dem Verbundensein, sondern dass auch hier in der Gemeindefamilie, so wie man kleine Kinder ermutigen, Dinge zu tun, dass wir uns gegenseitig ermutigen, einen Schritt zu tun. Also unser Enkelsohn, 8 Monate, war jetzt an Weihnachten bei uns und der kleine Bub hat gemeint, unseren Tischkantenschutz, den wir drum gezogen haben, so Schaumstoff, das war für den sein Klettergerüst. Da hat er praktisch am Glastisch, ist schon nicht abgerutscht, sondern der Bub ist hin, ah, das hält mich. Und dann hat er seine Klimmzüge gemacht und hat das Stehen gelernt. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihn ermutigt. Ja, wir haben gesagt, super, dass du das tust. Und Ermutigung auch darin, dass jemand seine Gaben entdeckt, sie mal einsetzt. Wir haben das jetzt zweimal versucht im alten Jahr, dass die Kids und die jüngere Generation hier vorne vielleicht die Begrüßung macht, ein Gebet spricht. Die sind es nicht gewohnt, die haben da gerade nur so ein bisschen Berührungsängste. Aber vielleicht ist es ja ein Punkt, wo wir sie ermutigen können, dass da eine größere Integration stattfindet. Also für mich wichtig, uns zu ermutigen, dass jeder sich entfalten kann mit dem, was er in sich trägt. Und es ist egal, wie jung oder alt wir darin sind. Okay, kommen wir mal zur dritten Dimension. Die Gemeinde der offenen Tür als ein Ort, an dem Menschen zugerüstet werden. Zurüstung heißt trainiert, befähigt, ausgerüstet, in Dinge vielleicht auch unterwiesen. Und das Ganze wozu? Damit jeder dort, wo er ist, seine persönliche Welt transformieren, verändern kann. Bei Gemeinde ist vielleicht Familie, die jetzt auf hier beschränkt ist, aber das Reich Gottes ist viel größer. Und das ist vielleicht der Punkt, der am spannendsten ist heute Morgen. Und der uns vielleicht am meisten herausfordert, weil ich habe mich schon gefragt, wo passiert es denn bei uns? Wo rüste ich jemand zu, dass in seinem Alltag sein Christsein mit ganz großem Einfluss lebt? Da habe ich grübeln müssen. Natürlich kann jede Predigt und jedes Gespräch so eine Zurüstung sein. Aber ich glaube und finde für mich, da einen größeren Fokus drauf zu legen, die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, weil das tatsächlich auch mir ganz, ganz besonders wichtig ist. Und ich glaube, es geht auch damit umher, Gemeinde nochmal neu zu denken. Und zwar weniger pastoral und hirtlich, weil ein Hirte, der sammelt. Und es ist ja okay, das tun wir auch weiterhin. Kommt, werdet Teil von der Gemeindefamilie, dort lernst du Gott kennen. Super gut. Aber ich habe den Eindruck, da bleiben wir manchmal stehen. Und die dritte Dimension, nämlich apostolisch zu denken, nämlich im Sinne von, wir senden aus, das hat, glaube ich, noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Nicht nur hier, Martin, ah, das beruhigt mich. Oh, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, du weißt. Ja, mir geht es da nicht darum, irgendwie einen Hype zu machen oder Druck aufzubauen oder irgendwas, aber unser Herz dafür sensibel zu machen, Gemeinde ist mehr als nur hier Gott zu begegnen. Gemeinde ist mehr als nur hier miteinander Familie zu sein. Gemeinde heißt auch zuzurüsten, damit jeder dort, wo er lebt, und das ist beim Aldi an der Kasse, das ist morgen im Beruf, wo du bist, das ist für unsere Kids und Teens die Schule, wo sie sind. Und ich könnte euch Geschichte erzählen von dem Pastor aus Schweden, vielleicht mache ich das auch mal im Zuge von der ganzen Story, wo seine Teenager in der Toilette von der Schule einen Heilungsort gemacht haben. Und die chaotischsten Typen von ihrer Schule haben sich bekehrt, weil die drei Mädels sich getraut haben, auf der Toilette für Heilung zu beten, weil ihnen der Rektor keinen anderen Ort gegeben hat. Und ich habe schon ein bisschen Vision. Und die gleichen Teenager in dem seiner Gemeinde sind irgendwann gekommen und haben gesagt, Kate, wir haben so den Eindruck, dass wir mit unserem Musical-Programm ins Disneyland sollten, nach Paris. Und der Joachim Lundqvist, das steht jetzt hier drauf, ich hoffe, ich formuliere mich nicht von der Zeit her, der hat innerlich gelacht und hat gesagt, also, es war ein 13-jähriges Mädel, schöne Idee von dir, nett, ich überleg's mir. Und dann ist das Mädel aus dem Büro raus und er hat es innerlich in Papierkorb geworfen, die Idee, und dann sagt Gott zu ihm, wehe dir, du verwirfst eine Idee, die ich einer 13-Jährigen gegeben hat, nur weil sie 13 Jahre alt ist. Ja, und dann sind die irgendwann mal los, ich habe es glaube schon 2-3 Mal erzählt, angefangen haben sie auf der Winnie-Pooh-Bühne, dann war sie anschließend im Jahr drauf auf der Buzz Lightyear-Bühne, die war ein bisschen größer. Und weil dieses Programm diese Menschen so angesprochen hat, weil sie gesehen haben, da ist mehr Sinn als alles, was ich hier an Disney-Käse außenrum erlebe, haben sie im letzten Jahr tatsächlich auf die Hauptbühne im Disneyland in Paris vor 30 Minuten die Botschaft von Jesus auf eine mediale Art verkündigen können, dass ich glaube, heute noch wahrscheinlich mit den Mädels reden könntest, die werden immer noch beeindruckt von dem, was passiert ist. Aber fördern wir das, rüsten wir Menschen zu bei uns, dass genau das passiert, dass irgendwann hier vorne jemand steht und sagt, da war was und ich muss euch davon erzählen. Eine Möglichkeit, die hatte ich hier schon ein paar Mal und die hat mir auch vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal angeboten, das ist der Firestarters-Kurs. Und das ist so ein Zurüstungskurs gewesen, eine Kleingruppe, wo es darum ging, wer bin ich und wie kann mein übernatürliches Leben im Alltag denn tatsächlich stattfinden? Wie kann ich prophetisch hören vor jemand auf der Straße? Wie kann ich um Heilung beten, übernatürlich, mittendrin im Geschäft vielleicht? Und welche Ängste habe ich denn da drin? Und wie kann ich die überwinden? Und der Firestarters ist dann ganz, ganz klasse Zurüstungstool, um uns gegenseitig zuzurüsten, in der Welt, wo wir sind, einen Einfluss zu nehmen. Und zwar ein übernatürlicher Einfluss. Weil ich glaube, das war Jesus, oder? Ich glaube nicht, das war sein natürliches Erscheinungsbild. Also, ich liebe den Schauspieler von The Chosen, der sieht gut aus, der Typ, der Jonathan Roomie. Aber gutes Aussehen ist nicht alles, oder? Da war ein Charisma bei Jesus. Er lehrte in Vollmacht, wie sie es noch nie erlebt haben. Und ich glaube, dass wir erkennen, wer wir in Vollmacht sind. Ich brenne so, ich würde am liebsten morgen den Firestarter starten. Aber ich will auch Antworten von euch heute noch oder zumindest mitzunehmen. Aber dieser Aspekt ist mir so wichtig. Wie findet Zurüstung statt? Und ein Ausfluss aus dem Firestarters raus, das ist die Schatzsuche. Und immer mal wieder erzählen wir davon. Und ich habe gedacht, ich hole Siegfried die Zweite. Ich frage mal einfach, ob er heute Morgen spontan Zeit hat, uns mit hineinzunehmen, vielleicht in eine Begegnung, was bei der Schatzsuche so stattfindet und was es bedeutet, das Reich Gottes nicht nur hier zu leben, sondern mittendrin in der Öffentlichkeit. Siegfried, hast du das Mikro, Schatz?
Ja, hallihallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, Schatzsuche ist einerseits immer eine Herausforderung, bevor man loszieht.
Ja.
Aber wir sind ja Menschen, in denen Jesus lebt und Jesus bereitet das vor. Es ist so klasse, dass wenn wir mal unterwegs sind, dass alles vorbereitet ist. Ich möchte von 2 Begebenheiten kurz erzählen. Ich weiß das Datum genau, weil mir diese Person geschrieben hat. Und zwar waren wir am 10.11. unterwegs. Ich wollte gerne mit jemand anders gehen, aber Uli hat bestimmt, du gehst mit Claudia und gehst mit Renate. Die sind beide ursprünglich aus Polen. Naja, sind wir losgezogen. Ich hatte auf meiner Schatzkarte Rollekoffer und eine von den beiden hatte Stadtkirche. Dann standen wir in der Stadtkirche. Da kam der Mann mit dem Rollekoffer vom Bahnhof entgegen. Habe ich dem gesagt, hallo, auf Sie haben wir gewartet. Habe uns kurz vorgestellt. Und dann im Gespräch stellt sich raus, dass der Mann einen Taxistand suchte, weil er unterwegs war in eine Klinik. Dann frage ich, in welche Klinik? Hat er mir gesagt, in welche Klinik? Dann habe ich ihm gesagt, da habe ich 28 Jahre gearbeitet. Und das Geniale daran ist, dass wir erlebt haben, so im Gespräch, dass das von langer Hand vorbereitet war. Dieser Mann ist noch nicht lange gläubig. Er hatte einen Freund, der ihm gesagt hat, hey, geh doch mal in diese Klinik, da helfen sie dir. Dann hat dieser Mann, das finde ich jetzt das Besondere, vergessen, sich rechtzeitig dort zu melden, weil die Klinik hat einen Abholdienst, dass er nicht abgeholt werden konnte. Also musste er vom Bahnhof ein Taxi suchen und dann ist er uns begegnet. Das ist so klasse. Und dann ist klar, wenn ich dann jemanden begegne, der dahin geht, dann habe ich auch gleich einen besonderen Draht zu dieser Person. Wir haben also mit ihm gesprochen und mit ihm gebetet. Und er schreibt mir, ich sehe jetzt nur einen Satz davon, du hast mich mit Rollekoffer aus Köln kommend und in Köln ist ein Kollege, der dort arbeitet, der auch in der Klinik gearbeitet hat, konnte ich ihm gleich sagen, dass da noch jemand ambulant praktiziert. Das war so genial. Wir haben ihn angesprochen und später habt ihr noch für mich gebetet. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause. Ich habe den Aufenthalt in der Klinik von diesem Ereignis an als von Gott geführt erlebt und unser Zusammentreffen ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ist das krass, dass dieser Mann gerade zur rechten Zeit am rechten Ort war. Und das erleben wir so oft, auch wenn wir irgendwann mal rumstehen, dass wir jetzt gar nicht weitergehen. Und das kommt jetzt gleich zum Ausdruck. Bei Anja waren wir an dem Tag. Da habe ich gesagt, es ist so kalt draußen, gehen wir mal zu Anja, lernen die ein bisschen kennen, gehen wir in einen Buchladen. Also sind wir gar nicht weiter auf Schatzsuche gegangen. Erstmal haben wir mit ihr unterhalten, die hat uns alles gezeigt, was war. Wir hatten eine tolle Begegnung. Also wir haben lange uns erstmal schön aufgewärmt. Und dann gehen wir weiter. Und eure Schatzkarte stand von einem von uns Kleb. Und beim anderen standen rote Schuhe. Und dann stand ein junger Mann im Kleb am Fluss mit roten Schuhen. Da sind wir natürlich hin, haben den angesprochen. Ich komme nicht von hier. Sag, woher kommst du denn? Ja, aus Polen. Zwei Ladies da, die aus Polen kamen und die konnten super mit dem sprechen und haben auch Telefonnummern ausgetauscht. Also einerseits eine Riesenherausforderung, bevor man geht, aber andererseits, wenn wir gehen, erleben wir, dass Gott unterwegs ist mit uns und dass er uns die Worte in den Mund legt, die Leute, die denen begegnen, aber die wir auf der Schatzkarte haben und da kommen solche Dinge zustande, wie ich sie gerade erzählt habe und viele andere. Wir beten mit Leuten, Leute werden spontan von Schmerzen geheilt. Und vieles andere mehr. Also wir können Gott am Werk erleben. Ort der Begegnung auf der Straße. Herzliche Einladung an alle. Kann jeder mitgehen und jeder probieren, wie es geht. Weil es ist kein großes Ding zu gehen, weil wir trainieren die Leute dann. Okay?
Herzlichen Dank, Siegfried. Ich habe gedacht, wir machen heute das Interview mit in der Predigt drin. Das kam so bei der Vorbereitung. Und es ist einfach eine Möglichkeit. Ja? Aber was sich daraus entwickelt, glaube ich, bei ihm und bei vielen, ist ein Lebensstil. Und um das geht es letztendlich. Es geht nicht um eine Aktion und wir machen das Trainieren, sondern es geht um einen Lebensstil, dass wir uns zurüsten, um an dem Ort, wo wir sind, wirklich einen Unterschied zu machen, Einfluss zu nehmen. Ja? Und das geht. Wolltest du was sagen, Sarah? Schön spontan, ja, gucken wir mal.
Ich war auch schon ein paar Mal dabei bei der Schatzsuche und dann habe ich jedes Mal gedacht, oh Mann, eigentlich ist das Ziel ja im Alltag irgendwie. Aber es sind mega Begegnungen und ich hatte letzten Sonntag, wir mussten ins Krankenhaus, Carlotta, der ist jemand mit dem Schlitten über den Finger gefahren und da ist der ganz dick geworden. Und dann haben wir gesagt, oh nein, jetzt müssen wir ins Krankenhaus, Notaufnahme und da muss man immer so lange warten und ist einfach doof. Dann habe ich gedacht, ach, nutze ich es einfach als Qualitätszeit mit meiner Tochter da irgendwie. Und dann waren wir da. Dann musst du halt ewig warten, dann kommst du dir irgendwie vergessen vor oder sonst irgendwas. Und dann sehe ich immer da, wo der Notarzt so reinkommt und die Leute dann reinbringt. Und dann war in einem Zimmer eine Mama mit einem Kind und das Kind muss sich ganz arg weinen, hat voll geschrien und so. Und mein Herz wurde so berührt für diese Mama, die da sitzen muss mit ihrem Kind, das so Schmerzen hat. Dann dachte ich so, oh, die braucht bestimmt jetzt eine Umarmung. Und dann bin ich da dreimal so vor dem Zimmer immer so rum und habe so gedacht, das kann ich auch nicht einfach rein. Dann habe ich gedacht, ich kann ja auch einen Kaffee bringen. Und dann habe ich gerade den Mut gefasst, dann waren die nicht mehr da, dann sind sie irgendwo verlegt worden. Ich dachte, shit. Und dann habe ich gedacht, egal, nehmen wir so Kekse aus so einem anderen Zimmer, konnte man das so nehmen. Und dann, Carlotta hat sich voll gefreut, juhu, ich habe Kekse. Dann habe ich gesagt, komm, das geben wir jetzt dem Jungen in dem anderen Zimmer. Der musste auch schon so lange warten. Manu, nehmen wir es dem geben. Dann haben die sich so ganz arg gefreut. Dann war bei uns Gott sei Dank nichts, konnte man wieder raus. Und dann habe ich diese Frau am Eingang wieder getroffen. Das passiert mir ganz oft, dass Gott zweite Chancen schenkt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es ergreifen. Dann habe ich halt kurz ihr gesagt, ich habe sie vorher gesehen und dass es das Kind so weinen musste. Da hat sie gesagt, ja, da geht es gar nicht gut, Gehirnerschütterung vom Schlittenfahren. Dann habe ich gedacht, ich will ihr einfach nur eine Mama-Umarmung geben. Alles klar. Und dann haben wir uns da kurz in den Arm genommen und die so, das passiert einem ja jetzt auch nicht oft. Und dann dachte ich so, das ist wirklich auch Lebensstil. Nicht mal jetzt irgendwas erzählt oder so, einfach das wahrzunehmen, was Gott so in unser Herz reinlegt und mutig zu sein, das zu tun.
Amen. Danke dir. Ja, und danach sehnt sich mein Herz. Deswegen auch heute Morgen diese Predigt und dieser dritte Punkt, uns darin zu ermutigen und womöglich auch zu trainieren. Wir hatten schon Schatzsuche, Schulungen hier, einfach, dass es Lebensstil wird. Und mich beschäftigt einfach die Frage, wie können wir das fördern miteinander, dass es sichtbar wird. Klar, die Gesellschaft zu verändern, brauchen wir mal größere Dinge als nur eine einzelne Person. Und ich weiß, das Thema Schule in Bern sieht jeder von euch ganz unterschiedlich. Der eine kritisch, oh, der andere eher, ja genau, das brauchst. Mal unabhängig, ob es vielleicht unterstützt oder nicht. Aber was ich glaube, ist, wir brauchen apostolische Handlungen, um die Gesellschaft zu verändern. Ja, und ob jetzt diese Absage von der Schule ein Zeichen Gottes war, stopp, oder ein Stolperstein, den zu überwinden gilt, I don't know, steht mir gar nicht so, ich weiß es nicht, aber ich weiß eines, wenn wir nur Gemeindefamilie hier spielen, ja, das war jetzt ein blödes Wort, Entschuldigung, drehen wir zurück. Wenn unser Blick nicht weitergeht, wie nur hier, dann fehlt die dritte Dimension. Ja, und da brauchst du jetzt nicht irgendein Evangelist, der irgendwo hingeht, sondern ich glaube, dass wir Könige und Priester sind. Ausgerüstet, zugerüstet. Und da lass uns drin echt fördern. Ich habe einen Satz als Ermutigung für mich selber heute Morgen aufgeschrieben oder gestern Abend. Dass die Angst des Versagens und der Scham sollte immer mehr der Erwartung von Gottes Kraft weichen. Und ich habe es bewusst als Prozess geschrieben, weil manchmal setzen wir uns so unter Druck. Aber ich glaube, wenn uns die Kraft Gottes immer bewusster wird, dass dann die Angst immer mehr abnimmt. Und ich glaube, unsere Gesellschaft nur durch ein paar Worte zu verändern, ist zu wenig. Ich glaube, es braucht die Kraft Gottes, die in Jesus sichtbar war, um die Gesellschaft zu verändern. Und lasst uns bei allem, was wir tun, die Kraft Gottes wirklich im Zentrum haben, dessen, wenn man uns zurüstet. Und wisst ihr, wenn Jesus kein Lügner war und kein Hochstapler und es wirklich ernst gemeint hat, was er gesagt hat, dann erschrickt mich dieser Satz auch heute Morgen wieder neu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und mich fordert es heute Morgen raus, zu sagen, ja, ich bin gesandt, seine Werke zu tun. Und wie seine Werke aussehen, das seht ihr in jeder Begegnung, die er mit Menschen hatte. Da wird Gottes Wesen sichtbar. Und Paulus gibt der Gemeinde in Ephesus einen Rat, und ich glaube, das ist das, wo ich uns heute Morgen ermutigen möchte. Er spricht dort über diesen fünffälligen Dienst, sagt man dazu, oder die Charismen, fühlt sich für mich besser an. Er sagt, es ist der Gemeinde, es sind Gaben geschenkt. Er hat Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Dass die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Ja, und da ist einfach auch eine Schau dahinter, die weit über das, was wir sehen, rausgeht. Ich gebe uns mal einfach die Frage rein, wie kann das aussehen, dass wir uns zurüsten, um in unserem Alltag, wo wir sind, und es ist 90% unserer Zeit, Einfluss zu nehmen, einen Unterschied zu machen, übernatürlich das Reich Gottes sichtbar zu machen. Ist dran, dass man einen Alpha-Kurs miteinander hier anbietet und Menschen einladet, Gabe sichtbar werdet. Machen wir nochmal einen Fire-Starters, dass wir Identität und Vollmacht und Kraft uns trainiert, prophetisch hört, auf die Straße gehen. Ist vielleicht mit der Schatzsuche was dran, gibt es was ganz anderes, aber wenn die Zurüstung nur ein Wunsch von mir bleibt, nach der heutigen Predigt und sich's gut angehört hat, aber keine konkrete Umsetzung findet, dann war es wirklich ein Wunsch. Und ich wollte einfach nur anstoßen heute Morgen. Vielleicht auch in euch einen Wunsch wecken. Ja, diese drei Beziehungen zu leben ist uns echt wichtig. Nämlich, dass hier Menschen Gott begegnet. Du und ich. Und wir Menschen dazu einladet. Die Begegnung kann auch auf der Straße stattfinden. Absolut. Da ist nicht begrenzt. Und dass wir Menschen anbieten, Teil von einer Gemeindefamilie zu werden, Gottes Familie, um darin alles zu erleben, was wichtig ist. Tiefe, sinnstiftende Beziehung. Aber auch dieser dritte Punkt, dass die offene Tür vielleicht wie so ein apostolisches Zurichtungszentrum ist. So ein, ach, wir hatten mal eine Prophetie, dass es hier wie eine Ausbildungsstätte ist. Ich glaube, dass es bezogen darauf ist, uns gegenseitig zuzurüsten, da wo jeder seine Begabung hat, damit wir mehr tun, als nur Familie zu sein. Dass man Einfluss nimmt, apostolisch gesandt, dort, wo wir sind. Und ich glaube, dann wird sich vieles, vieles verändern. Ist ein Weg, aber ich glaube, ich bin bereit, ihn zu gehen. Und wenn ihr Gedanken dazu habt, dann lasst uns einfach miteinander ins Gespräch kommen, was euch da dazu bewegt. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür von Herzen, dass du wirklich vieldimensional bist. Dass du, Vater, die erste Dimension bist, die wir von Herzen suchen, die wir lieben, die unsere Kraftquelle ist. Die Beziehung zu dir, Vater, ist das, woraus wir leben, schöpfen und weben, Jesus. Du bist Menschen begegnet und hast das Wesen vom Vater geoffenbart. Und danke dafür, dass wir auch als Gemeindefamilie wirklich einander haben, dass es so gut tut, in Beziehung miteinander zu sein. Und danke, dass wir auch ein Mandat haben, Menschen da dazu einzuladen, dass du wirklich immer mehr auch Menschen diesen Sinn im Leben geben möchtest. Und danke, dass wir als offene Tür ein Ort sind, wo Menschen dir nicht nur begegnen können, sondern wirklich Teil von einer sinnstiftenden Gemeinschaft werden. Und ich bete, Vater, dass du uns klare Weisung gibst, wie wir auch ein Ort noch mehr werden können, wo Zurüstung stattfindet, Befähigung stattfindet, vielleicht praktisches Üben stattfindet, was es bedeutet, dein Reich in unserem alltäglichen Leben sichtbar zu machen. Und dass vielleicht diese Angst davor, dieses Ohr und diese Scham und diese Blockade in Jesus, dass die mehr und mehr sich auflöst, weil wir wissen, wer wir in dir sind und weil wir wissen, wie stark sich unser Gott erweist und dass daraus unser Handeln eine ganz neue Perspektive und Dimension bekommt. Ich danke Jesus, dass du Hirte bist und sammelst, aber du bist damit nicht stande geblieben, Jesus. Du bist der große Apostel, der kam, um zuzurüsten seine Jünger, um sie dann zu senden, um diese Welt zu verändern. Und ich danke dir, dass dieser Auftrag heute Morgen wieder ganz neu unsere Herzen erreichen darf. Amen.